Gibt es eigentlich zu dem Michael Hayden noch mehr zu sagen, als dass er sagt, das sind alles Nihilisten, Anarchisten, Aktivisten, Lulzek, Anonymous und Twens, die seit 5 oder 6 Jahren nicht mit dem anderen Geschlecht gesprochen haben? Ich möchte ja nur darauf hinweisen, der Mann war von 99 bis 2005 NSA-Direktor und wenn das jemand weiß, wer wann mit welchem Geschlecht Kontakt hatte, dann ist er das. Insofern finde ich das echt mal eine interessante Feststellung. Ja? Also das war ja eigentlich immer nur ein Vorurteil.
Wir hatten aus meiner Sicht eine informative und gute Sitzung. Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, die NSA und der britische Nachrichtendienst haben erklärt, dass sie sich in Deutschland an deutsches Recht halten. Der BND und der Verfassungsschutz ebenfalls. Und durch die professionelle Zusammenarbeit aller Dienste wurden und werden Anschläge auf deutsche und amerikanische Soldaten in Afghanistan in beachtlichem Umfang verhindert. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. Super string theory, chaos math, advanced algorithms.
Code breaking.
Well, that's one aspect of what we do.
Oh, come on. I mean, that is what you do. You guys handle 80% of the intelligence workload. You're 7 times the size of the CIA.
We don't like to brag about that, Will. But you're exactly right. So the way I see it, the question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Why shouldn't I work for the NSA? It's a tough one, but I'll take a shot. Say I'm working at the NSA and somebody puts a code on my desk, something no one else can break. Maybe I take a shot at it, maybe I break it, and I'm real happy with myself because I did my job well. But maybe that code was the location of some rebel army in North Africa or the Middle East, and once they have that location, they bomb the village where the rebels are hiding. 1,500 people that I never met, never had no problem with, get killed. Now the politicians are saying, oh, send in the Marines to secure the area because they don't give a shit. It won't be their kid over there getting shot, just like it wasn't them when their number got called, because they were all pulling a tour in the National Guard. It'll be some kid from Southie over there taking shrapnel in the ass. He comes back to find that the plant he used to work at got exported to the country he just got back from, and the guy who put the shrapnel in his ass got his old job, because he'll work for 15 cents a day and no bathroom breaks. Meanwhile, he realizes the only reason he was over there in the first place was so that we could install a government that would sell us oil at a good price. And of course, the oil companies use a little skirmish over there to scare up domestic oil prices, a cute little ancillary benefit for them, but it ain't helping my buddy at $2.50 a gallon. They're taking their sweet time bringing the oil back, of course. Maybe they even took the liberty of hiring an alcoholic skipper who likes to drink martinis and fucking play slalom with the icebergs. It ain't too long till he hits one, spills the oil, and kills all the sea life in the North Atlantic. So now my buddy's out of work, he can't afford to drive, so he's walking to the fucking job interviews, which sucks because the shrapnel in his ass is giving him chronic hemorrhoids, and meanwhile he's starving because every time he tries to get a bite to eat, the only blue plate special they're serving is North Atlantic scrod with Quake Estate. So what did I think? I'm holding out for something better. I figure, fuck it, while I'm at it, why not just shoot my buddy? Take his job, give it to his sworn enemy, hike up gas prices, bomb a village, club a baby seal, hit the hash pipe, and join the National Guard. I could be elected president.
Komport 388, Puffende. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 388. Kompott, den ich am heutigen einigermaßen sonnigen Freitag, dem 16. August 2013, Tag 228, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 10:06.
Jawohl. Das Intro ist, wie auch letzte Woche, wieder dreigeteilt, nämlich Logbuch Netzpolitik, der Herr Pfeffala und Good Will Hunting, gefunden bei NSFW. Was ihr hier nämlich wieder auf die Ohren bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech inklusive sonstigem Gedöns, Mafia ist ja nicht dabei. Was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich mal wieder die Blöcke Regierung, Wahlkampf und Wirtschaft versteckt habe. 17 Grad, clear. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie akut viel clearer geworden ist als vorher, dann nein. Milde Grüße. Die 17 Grad winscheln wie 19, Comfort Level wie 17. Der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 15 oder hier 11 km/h aus dem South. 20. Jawohl. So. Würstchen. Ich könnte mir eigentlich bei Gelegenheit mal irgendwo hier ein Würstchen käuflich erwerben. Wenn ich hier eh schon regelmäßig bin, aber ja. So, da hätten wir dann mal wieder die unfähigste Regierung aller Zeiten, die wir im Jahre 2013 im August hatten. Nee, das mit aller Zeiten, das funktioniert nicht, wenn ich das dann noch irgendwie so glatt bügel, dass es eh nur noch eine gibt. Huch, was machen die denn da? Pocht im Park. Gibt's Nabutik? Der Naturschutzbund NABU hat nämlich der Bimbis-Regierung ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Bei der Vorstellung des Jahresberichts in Berlin kritisierte NABU-Präsident Schimpke vor allem Wirtschaftsminister Rösler und Bauminister Ramsauer. Von mir aus kann er jeden kritisieren, das passt schon. Rösler habe mit seiner Blockade der EU-Energieeffizienzrichtlinie als Bremser beim Klimaschutz erwiesen. Ramsauer versäume Verbesserungen bei der energetischen Gebäudesanierung. Schimpke mahnte auch zusätzliche Anstrengungen beim Gewässerschutz an. Ja, hat er recht. Aber ich frage mich ja, warum denen das jetzt erst auffällt, dass da irgendwie Dinge suboptimal gelaufen sind bisher. Aber ja, wo sind eigentlich die Mümmeltiere hin? Dass ich hier irgendwie schon länger keine Mümmeltiere mehr gesehen habe, wundert mich gerade. Komm irgendwie immer nur mal ganz kurz raus. Ja, das Hochwasser im Juni habe erneut gezeigt, welche Folgen das Fehlen natürlich Rückhalteflächen entlang der Flöße habe. Blablub. Also ich meine, dass die Pfeifen in der Regierung da unfähig sind. Dass genau genommen die Anzahl fähiger Pfeifen in der Regierung im ist hier einstellig. Geht minus 1 noch als einstellig durch. Also irgendwie fähige Pfeifen in der Regierung. Also so spontan. Ja doch, eine fähige Pfeife. SLS. Mehr fähige Pfeifen fallen mir aber irgendwie nicht ein. Was bestimmt an mir liegt. Aber ja. Ist da hinten eigentlich ein Hund, der da so völlig unangenehm rumhüpft? Achso, ja, doch. Hund. Mhm. Ja, also von daher, ja, Kritik an der Regierung, ja, immer rauf. Immer feste drauf. Dann gibt's die Dopenerlaubnis. Der Datenschutzbeauftragte der Bimbis-Regierung, Schaar, hat sich dafür ausgesprochen, in Dopingberichten auch Namen zu nennen. Er sagte dem MDR, einer Offenlegung von Namen stehe nichts im Wege, wenn es sich um Verantwortliche in amtlicher Funktion, Verbandsvertreter oder Spitzensportler handele. Und die Vorwürfe erhärtet seien. Die Forschungsgruppe der Berliner Humboldt-Universität kündigte nämlich eine baldige Veröffentlichung des vollständigen Berichts an. Und die Behauptung, warum sie bisher denn irgendwie noch überhaupt gar nichts veröffentlicht hatten, beziehungsweise jetzt in der letzten Woche da irgendwie halb veröffentlicht hatten, war, ja, aber Datenschutz, sagt der Bundesdatenschutzbeauftragte, nö. Warum solltet ihr irgendwas nicht veröffentlichen dürfen, wenn es doch wahre Tatsachenbehauptungen sind, die Namen von Funktionären zu nennen. ist an sich auch erstmal nichts Böses, vor allen Dingen, wenn das irgendwie so Bundesfunktionäre sind, dann macht das irgendwo überhaupt keinen Sinn, zu sagen, ja, der Bundesinnenminister Hans-Peter F. Name anonymisiert. Na, es gibt da nur den einen. Na, also, ja. Sagt also Schar, ja, wieso, das könnt ihr veröffentlichen. So. Da gibt es das Schäuble-Wissen. Der CDU-Politiker Schäuble hat betont, er habe in seiner Amtszeit als Bundesinnenminister Doping weder geduldet noch gefördert. Ihm sei aus seinen Amtsperioden im Innenressort persönlich nicht bekannt im Zusammenhang mit staatlicher Unterstützung oder Duldung von Sportdoping, blubberte der Bundesfinanzminister in einem Magazin. Schäuble war von 89 bis 91 und von 2005 bis 2009 als Innenterrorist für den Sport zuständig. Eine Untersuchung der Berliner Humboldt-Universität hatte umfangreiche Belege für Doping auch in Westdeutschland zutage gefördert und in diesem Zusammenhang auch von der Duldung und Förderung durch politisch Verantwortliche gesprochen. So, also Schäuble behauptet, sein Name ist Hase und er weiß von nichts. Die Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts Verteidigung wird irgendwie in letzter Zeit erstaunlich häufig verwendet. Die ganze Bundesregierung hat noch nicht davon mitbekommen, dass die US-Amerikaner schnüffeln. Die gesamte Bundesregierung hat auch überhaupt noch nicht mitbekommen, dass es Doping in Deutschland gibt. Die gesamte Bundesregierung weiß von nichts. Es kommt als nächstes, der Herr Ramsauer will uns erzählen, er hat noch nicht mitbekommen, dass in Stuttgart ein Bahnhof unter die Erde gepackt werden soll. Ja, der Herr Friedrich hat noch nicht mitbekommen, dass seine Terrordrohungen irgendwie niemanden mehr schrecken. Also was wird das eigentlich, wenn es fertig hier wird? Ja, die auffälligen Dementis und man will ja von nichts. Ne? Also ich meine, ja, Herr de Terrier behauptet, er hat von nichts gewusst. Wie Drohne? Echt? Wir haben eine Drohne bestellt? Das wusste ich gar nicht. Na, was kommt als nächstes? Der Herr de Maizière versucht zu ermitteln, dass, wie Weltkrieg. Es gab mal einen Weltkrieg, echt? Da hat mir aber keiner was von gesagt. Gibt es eine Entscheidungsvorlage zu? Na, und jetzt hier, also Schäuble behauptet, er wusste von keinem Doping. Er weiß nichts von irgendeinem Doping. Ja, nee, unglaubwürdig. Unglaubwürdig. Mag ja sein, dass ihm da keine Entscheidungsvorlage zu zugegangen ist. Aber die Ausrede braucht er da jetzt irgendwie nicht aufwärmen. Die Ausrede ist bereits ausgelutscht. Warum rennen die jetzt wieder in Richtung Schule? Die Stunde ist auch noch gar nicht vorbei. Ah. Also man ist davon abgesehen, irgendwie Sport draußen. Ist ja ganz nett. Aber nö. Also man ist davon abgesehen, mit dem Sportunterricht kommt man mich immer jagen. Aber ja, also jetzt Schäuble beruft sich auf, sein Name ist Hase und er wusste von nichts. Ja, wie viele Leute wollen wir jetzt eigentlich noch mit dem Namen Hase versehen? Ich meine, den Herrn De Hase erkennt man noch wieder. Aber wenn ich dann sage Minister Hase, dann ist das nicht mehr eindeutig. Dann ist das überhaupt gar nicht mehr eindeutig. Der Herr Minister Hase und die Frau Ministerin Hase haben beschieden, dass Bundeskanzlerin Hase und Minister Hase irgendwas tun. Hä? So, dann gibt's die VD-Kurzstudie. Da gibt's nämlich, oder wie ist hier eine Nachrichtenagentur, Quelle Nachrichtenagentur, verkündet, Telefon- und Internetdaten sollen nach Ansicht von Schlexperten nur wenige Monate von Telekom-Anbietern gespeichert werden, anstatt wie von der EU gefordert mindestens 6 Monate. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler der Universität Kassel in einer Studie zur Vorratsdatenspeicherung. Das könne man deutlich verkürzen, sagte Mietautor Andreas Rosnagel der Nachrichtenagentur, die nicht genannt werden wollte. Nachrichtenagenturkreisen, genau. Aus Kreisen wurde berichtet. Für die Grundrechte würde das einen großen Unterschied machen. Ob man voll überwacht wird oder ob man nur 3 Monate voll überwacht wird, macht den Unterschied nicht mehr. Der Unterschied ist, ob überwacht wird oder nicht. Sobald es eine verdachtsunabhängige Speicherung sämtlicher Verbindungsdaten gibt, ist bereits Chilling-Effekt aufgetreten. Da ist es scheißegal, ob die Daten nur 3 Monate, 6 Monate oder 2 Jahre gespeichert werden. Na, aber der Witz an der Studie ist, die ist, wie war das, irgendwie beauftragt von der Regierung. Und die Prämisse ist, Vorratsdatenspeicherung ist gesetzt. Punkt. Also die Frage, ist eine Vorratsdatenspeicherung überhaupt sinnvoll, geschweige denn notwendig? Diese Frage war nicht in der Aufgabe enthalten. Diese Frage durften sie sich nicht stellen. So, und dann haben sie sich also die Frage gestellt, okay, also unter der Prämisse, wir haben eine Vorratsdatenspeicherung. Und wir haben hier das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Vorratsdatenspeicherung der Verdachtsunabhängigen. Was da ja im Wesentlichen gesagt hat, also die verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung, wie sie nach Gesetz bis 2010 war es, glaube ich, bestanden hat, die ist verfassungswidrig. Punkt. So, und da haben sie sich dann hingesetzt und haben sich dann mal drüber Gedanken gemacht, wie könnte man denn eine nicht ganz so verfassungswidrige verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung hinkriegen. Ja, schön. Also man könnte argumentieren, ja, die EU-Richtlinie möge doch gefälligst eine noch kürzere Mindestfrist verlangen. Na, so 3 Monate müssten ja auch reichen. Weil, stellt sich raus, ja, also dass irgendwie Polizisten ihren Arsch nicht rechtzeitig in die Höhe kriegen. Das ist halt so, ja. Da gibt's halt Polizisten, die aus irgendwelchen Gründen länger brauchen, bis sie ihren Arsch mal in die Höhe bewegen. Aber im Regelfall haben die nach 3 Monaten nach der Tat ihren Arsch dann doch irgendwann mal in Bewegung versetzt. So, ne, das heißt, 3 Monate sollten reichen. Der Witz an den ganzen, ja, aber wenn wir doch die Vorratsdatenspeicherung hätten, dann könnten wir die NSU aufklären. Nein, könntet ihr nicht, weil die NSU-Morde von vor 10 Jahren in keiner einzigen verdachtsunabhängigen Verbindungsvorratsdatenspeicherung drin wären. 2 Jahre war immer das Maximum. Und der letzte Mord, den die im Jahr, 2006 begangen haben sollen, zumindest an einem Döner, der ist schon längst nicht mehr gespeichert, der hätte gar nicht gespeichert worden sein dürfen. Ne? Also von daher, die Argumentation war ja dann eh immer voll für die Tonne. So, und jetzt hier da irgendwie, ja, man könnte ja auch kürzer speichern. Ja, Witz an der verdachtsunabhängigen Verbindungsvorratsdatenspeicherung ist, dass alleine die Tatsache, dass sämtliche Verbindungsdaten von sämtlichen Bürgern für einen beliebigen Zeitraum gespeichert werden. Ja, ja, nur bei den Telekommunikationsanbietern, wo sie dann von Geheimdiensten rausgetragen werden, Na, wie war das? Irgendein CIA-Fritze, der da auch mal gemeldet hat. Ja, übrigens, also die Metadaten sind das Gefährliche. Die sind viel gefährlicher, als wenn sämtliche Telefonate abgeschnorchelt würden. Na, hatte ich ja letzte Woche im Podcast irgendwie da die CIA-Fritze, die nur mit den Verbindungsdaten aufgedeckt wurden. Während sie eine illegale Entführung begangen haben. Eine extraordinary Rendition, Entschuldigung. Ja, also, ja. Für Polizei und Ermittler seien die Daten ohnehin meist wenige Wochen nach einem Verdacht. Interessant. Ja, aber da gibt's dann halt die Polizeigewerkschaftsfritze, die argumentieren, ja, wenn man aber nicht 10 Milliarden Jahre hinterher noch sämtliche Daten irgendwo rumliegen hat, dann werden ja 10 Milliarden Morde pro Sekunde nicht mehr aufgeklärt werden können. Ständchen, nur leicht übertrieben. Oder anders ausgedrückt, ja, ach, schön, geht weg. Haut ab, ich aggressiv werde. So, habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gibt's auch nochmal die VD-Studie bei Netzpolitik. Herr Meister, die Vorratsdatenspeicherung soll auf 2 oder 3 Monate verkürzt werden und diesmal wirklich nur für schwere Straftaten mit Richtervorbehalt verwendet werden. Fordert eine vom Bildungsministerium finanzierte Studie mit dem Titel Interessenausgleich im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung. Am Grundproblem ändert das aber leider nichts. Die massenhafte anlasslose Überwachung ist ein Paradigmenwechsel und gehört abgeschafft. Seit Mai 2006 gilt die EU-Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung. Vom Januar 2007 bis März 2010 setzte ein deutsches Gesetz die Anforderungen hierzulande um. Nachdem das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz als verfassungswidrig verwarf, finanzierte das von Annette Plavan, CDU, geführte Bundesbildungsministerium das Projekt INVODAS, Interessenausgleich im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung. Ziel des Projektes INVODAS war es aufzuzeigen, welcher Gestaltungsspielraum im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten zur Wahrung einer Balance zwischen Freiheit und Sicherheit besteht. Witz an der Sache ist, im Rahmen der Richtlinie sind 3 Monate schon nicht mehr. 3 Monate sind zu wenig für die Richtlinie. Die Richtlinie schreibt ja eigentlich vor, mindestens 6 Monate sämtliche Verbindungsdaten zu speichern. Aber ja, unter der Leitung von Prof. Dr. Alexander Roßnagel entwickelten 3 Wissenschaftler Vorschläge, um die Vorratsdatenspeicherung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts möglichst grundrechtsschonend. Mein Bullshitometer ist gerade explodiert. umzusetzen. Schon vor knapp 2 Jahren wurden vorläufige Ergebnisse präsentiert, um das Gewicht des Grundrechtseingriffs einer Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten stark zu reduzieren. Jetzt ist der Abschlussbericht als 274 Seiten starkes, 72 Euro teures Buch erschienen. Warum eigentlich 72 Euro teures Buch? Ich dachte, das Ding ist finanziert vom Bildungsministerium. Aber na gut, das Ausdrucken kostet ja Geld. Gibt es das irgendwo in digital? In der Pressemitteilung der Uni Kassel werden die Ergebnisse so zusammengefasst. Die Speicherfrist sollte möglichst kurz bemessen werden, damit der Speicherdauer die Relevanz der Daten für die Aufklärung sinkt, zugleich aber das Gewicht des Grundrechtseingriffs zunimmt. Die Speicherung darf nur bei den Telekommunikationsunternehmen, nicht bei den Behörden erfolgen. Um eine mehrfache Speicherung zu vermeiden, sollte die BMBS-Netzagentur die Unternehmen so auswählen, dass möglichst wenige zur Speicherung verpflichtet sind. Für sie sollte zur Sicherung der Wettbewerbsgleichheit eine Kostenerstattung erfolgen. Für den Schutz der gespeicherten Daten ist ein besonders hoher Sicherheitsstandard, Klammer auf BVG, Klammer zu fordern. Eine Herausgabe einzelner Daten darf nur zum Schutz überragend wichtiger Rechtsgüter zulässig sein. Diese Voraussetzung ist durch einen Richter zu prüfen. Die Anfrage ist über die Bundesnetzagentur zu leiten, die eine Statistik über die Anfragen führt. Die Anfragenden haben die Ergebnisse der Datenweitergabe an diese zentrale Stelle zu melden, aber nicht an die Betroffenen, deren Daten weitergegeben wurden. Der Betroffene ist rechtzeitig zu informieren, sodass er die Rechtmäßigkeit der Datenauskunft nachprüfen und diese unter Umständen gerichtlich angreifen kann. Zum Schutz besonderer Vertrauensbeziehungen dürfen keine Daten eines Geheimnisträgers, ZB, Anwälte, Pfarrer oder Journalisten gespeichert werden. Journalist, was ist ein Journalist? Bin ich ein Journalist? Weil, also so ganz naiv könnte man meinen, das, was ich hier mache, ist journalistisch. Aber hey, vor jeder neuen Überwachungsmaßnahme ist der gesamtgesellschaftliche Grad der Überwachung im Rahmen einer Überwachungsgesamtrechnung zu prüfen, um zu verhindern, dass das Überwachungsniveau ein unverwertbares Ausmaß erreicht. Notfalls können Überwachungsmaßnahmen nicht addiert, sondern nur ausgetauscht werden. Unterm Strich lesen sich die Vorschläge wie eine Umsetzung aller Kritikpunkte des Bundesverfassungsgerichts am alten Gesetz. Damit wäre ein neues Gesetz nicht mehr automatisch verfassungswidrig. Trotzdem scheinen die Juristen hier nur aufgeschrieben zu haben, was gerade noch verfassungsgemäß zulässig wäre. Quasi eine Blaupause für die EU-Kommission, die Richtlinie abzuschwächen und für die nächste Bundesregierung ein Gesetz zu schreiben, das vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hat. Das Grundproblem der Vorratsdatenspeicherung selbst aber bleibt unangetastet. Die Vorratsdatenspeicherung ist die anlasslose Überwachung sämtlicher Telekommunikation aller Menschen in der Europäischen Union. Ganz ohne Verdacht auf irgendwelche Straftaten, sondern nur, weil diese Daten mal nützlich sein könnten. Da ist ein Paradigmenwechsel im Rechtsstaat, in dem Menschen nur dann überwacht werden sollten, wenn es konkrete Hinweise gibt, dass sie auch einer konkreten Straftat verdächtigt werden. Und die konkrete Frage, wollen wir eigentlich eine wie auch immer ausgestattete Vorratsdatenspeicherung, stellen sie sich halt nicht, was aber im Zweifelsfall auch an den der Aufgabenstellung lag. Die Aufgabenstellung, die da eben der Dr. Plavan, wird ja nicht gefragt haben, ist eine Vorratsdatenspeicherung generell sinnvoll, sondern eben die Frage, ja, nehmen Sie an, eine Vorratsdatenspeicherung sei sinnvoll, dann machen Sie die mal möglichst wenig schlimm. Und schon die erste These ist fraglich. Immer wieder haben Umfragen gezeigt, dass Mehrheiten der deutschen Bevölkerung die Vorratsdatenspeicherung ablehnen. Ja, die Frage, ob die Vorratsdatenspeicherung endlich abgeschafft gehört, da meint auch der Rossnagel zu, über diese Frage wird seit 10 Jahren heftig diskutiert. Da sind alle Argumente ausgetauscht. Das ist eine Frage der politischen Bewertung. Ich bewerte da einfach mal ein entschiedenes Hell No. Aber hey. So, dann gab es Merkel-Hafk. Weil Bundeskanzlerin Agenda Merkel hält die Euro-Hafk-Affäre nach den Zeugenvernehmungen im Untersuchungsausschuss des Bundestages für aufgeklärt. Sie gibt jetzt also mal den Pofalla und erklärt, die haben aber schriftlich versichert, dass sie sich an die Gesetze gehalten haben. Damit ist die Affäre jetzt beendet. Punkt. Was? Sorry, Herr Profala, können Sie mir mal irgendwo zeigen, inwiefern das denn jetzt eigentlich geht, dass der Beschuldigte selber sagen kann, er ist unschuldig und dann hat die Untersuchung zu enden? Weil, also ich meine, dann können wir doch das ganze Justizsystem sehr viel effizienter gestalten. Wir brauchen hier gar keine Gerichte mehr, wir brauchen eigentlich nur noch einen einzigen Richter. Oder auch von mir aus, ja okay, der muss ganz viele Briefe schreiben. Also wir brauchen ein paar Richter, wir brauchen aber keine Gerichte mehr, wir brauchen keine Gerichtsräumlichkeiten mehr, beziehungsweise nur noch im seltenen Ausnahmefall. Und wenn dann ein Beschuldigter sagt, ja, aber das war schon in Ordnung so, dann hat das als Wahrheit zu gelten, dann ist das halt in Ordnung so. Na? Oder wie ich in Teil 1 die ganze Zeit darauf hinweise, ja, also man könnte Frau Schäpe einfach mal fragen, ob sie die ihr zur Last gelegten Taten begangen hat. Und wenn sie dann sagt, nein, hat sie nicht, dann hat sie die ihr zur Last gelegten Taten ja nicht begangen, dann braucht man ja nicht mal weiter nachprüfen, dann ist die Affäre beendet. Die ganze NSU-Affäre kann man doch so viel einfacher beenden, wenn man einfach nur Frau Schäpe fragt. Die muss es schließlich wissen. Sie glaube, die Fragen seien jetzt alle beantwortet, sagte sie den Sendern Phoenix und Deutschlandfunk. Der Untersuchungsausschuss hatte 18 Zeugen zum Abbruch des Drohnenprojekts Eurohawk befragt, das den Steuerzahler bereits hunderte Millionen Euro gekostet hat. Der Abschlussbericht soll Ende August vorgelegt werden. Und dann gibt es ein Asylplus, weil nämlich die Zahl der Asylbewerber in Deutschland nimmt weiter deutlich zu. Im Juli beantragte nach einem Bericht einer Zeitung mehr als 9500 Personen erstmals Asyl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das sei im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Anstieg um knapp 112%. Also quasi eine knapp Verdoppelung. Aber 112% klingt so viel mehr. Bundesinnenterrorist Bröhrich nannte die Zahlen alarmierend und sagte voraus, Deutschland werde noch in diesem Jahr die Marke von 100.000 Asylerstanträgen erreichen. Ja, und? Bloß weil wir kein Asylrecht haben, heißt ja nicht, dass die Leute nicht wenigstens mal versuchen dürfen, das nicht vorhandene Asyl zu beantragen. Da gibt's Bosylbeut, der CDU-Innenbrüller Bospeng, dessen Fresse ich auch nicht mehr sehen kann, hat sich dagegen ausgesprochen, das Arbeitsverbot für Asylsuchende aufzuheben. Es sei egal, ob das Verbot für 9 Monate oder für ein Jahr gelte. Wenn man es ganz aufhöbe, würden sich diese Nachricht in Windeseile verbreiten und die Menschen würden nach Deutschland strömen, blubberte Bosbach in einem Springer-Erzeugnis. Damit würden auch Schlepper unterstützt. Fasel, Faselbla, unbewiesene Behauptungen. Na ja, wenn die Leute nicht verhungern müssen, dann kommen Trilliarden an Menschen nach Deutschland. Ja, nee, ist klar. Die Jobs, wo man einigermaßen von leben kann, sind in Deutschland nicht so häufig verteilt, dass nicht da bereits die auf dem Arbeitsmarkt ohnehin zur Verfügung stehenden Personen diese Jobs bereits belegen wollen würden. Na, also was soll das werden, wenn es fertig ist, Herr Bospeng? Ja, aber wenn die Leute hier auch arbeiten dürfen, dann kommen ja 10 Milliarden Menschen pro Sekunde nach Deutschland. Ja, nee, ist klar. Geh weg. So, Neues aus dem Krampf. Da gibt es den Seehofer, der sich dafür ausgesprochen hat, die UNO-Konvention gegen Korruption auch in Deutschland zu ratifizieren. Es sei nicht imagefördernd, dass sich die Bimbis-Republik bei diesem Thema noch immer in Gesellschaft mit Ländern wie Syrien und dem Sudan befinde, blubberte Seehofer in einer Zeitung. Ja, Herr Seehofer, da haben Sie ja formal recht. Aber Herr Seehofer, warum kommen Sie denn erst jetzt zu dem Ergebnis, dass die schon von, war es damals Rot-Grün? Jedenfalls von einer der schon länger her Regierungen unterschriebene Konvention vielleicht langsam mal ratifiziert werden könnte, weil es einfach mal sich überhaupt nicht ansteht, wenn die Damen und Herren Politkackbratzen sich ständig bestechen lassen dürfen und alle anderen Menschen sich eben nicht bestechen lassen dürfen, ohne dass sie dann arbeitsrechtliche Konsequenzen zu fürchten haben. Na, mal ganz davon abgesehen, Herr Seehofer, mit wem wollen Sie denn eigentlich dieses Abkommen ratifizieren? Die CDU lehnt dieses Abkommen immer noch ab, die CSU übrigens auch. Die FDP lehnt es sowieso ab. Also mit wem wollen Sie das Abkommen denn eigentlich ratifizieren und wann? Na, und was hat Sie eigentlich daran gehindert, Abgeordnetenbestechung strafbar zu machen? So, in dieser Regierung hier jetzt, ne, da gab es da mehrere Anläufe. Da hat ja unter anderem Sigi Kauder, nachdem ihm dann mal aufgefallen ist, dass er sowieso nichts mehr wird, hat dann mal ein Gesetz zur Abgeordnetenbestechung in den Bimbistag geworfen. Es liegt da auch noch. Ja, gucken Sie einfach mal da unter dem Teppich. Da liegt es. Und da wird es auch liegen, bis der Bimbistag sich dann in eine graue Rauchwolke auflöst. Ja, also reine Propaganda. Aber ja, dem Seehofer ist aufgefallen, dass man da mal in Sachen Abgeordnetenbestellung wenigstens so tun könnte, als würde man was wollen. Dann gibt es Schwedrug. Die Spezialdemokraten haben nämlich bei der unionsgeführten Bimbis-Regierung vorgeworfen, bei der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und West-Deutschland schwere Fehler gemacht zu haben. Kanzlerin Merkel habe die Menschen im Osten belogen und betrogen, blubberte die stellvertretende SPD-Vorblubbernde Schwesig im Deutschlandfunk. Immer noch gäbe es kein einheitliches Rentensystem. Auch beim Thema Lohngerechtigkeit bestehe Handlungsbedarf. Viele Menschen im Osten arbeiteten für weniger als 8,50 Euro pro Stunde. Hier wolle die SPD durch einen einheitlichen Mindestlohn in Ost und West Abhilfe schaffen. Bla, warte. Reiner purer Wahlkampf. Aber ja, sie hat ja nicht ganz Unrecht. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gibt es die Lohngehauptung. Die Spezialdemokraten wollen nämlich nach der Bundestagswahl für eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland einsetzen. Dazu gehöre vor allem das Thema Lohngerechtigkeit, blubberte Schwesig. Ja, Behauptungen. Sehr geehrte Frau Schwesig. Gut, Sie waren jetzt in der letzten SPD-Mitregierung nicht dabei, aber also die SPD hatte diese Chance schon längst und hat diese Chance zumindest beim letzten Mal, als sie sie hatte, ist gerade mal ein bisschen über 4 Jahre her, nicht genutzt. Von daher, wie wäre es damit? Als erstes Mal vermelden Sie mal ja, sodass wir das nicht gemacht haben beim letzten Mal, als wir es hätten machen können. Das war falsch. Gestehen also ein, dass Sie sich bisher falsch verhalten haben als Partei. Und dann können wir gerne nochmal darüber reden, was denn jetzt dann die richtige Reaktion wäre. Dann gibt's Guy Verhofstadt, linken Fraktionschef Gregor Gü. Sie setzt sein Werben um eine Koalition mit der SPD und Grünen fort. Die SPD braucht einen Riesenruck, sagt er dem Zeitung. Wenn es nach der Wahl eine große Kotzerei gebe, werde die SPD irgendwann endlich bemerken, dass die Seite der Agenda 2010 nicht nur abbaue, sagte Güsi. Das kann aber mit denen noch ein bisschen dauern. Wenn die überhaupt wieder eine große Kotzerei machen, heißt ja effektiv, sie haben immer noch nicht begriffen, dass sie in der letzten großen Kotzerei das getan haben, was Merkel wollte. Und nicht das getan haben, was die SPD eigentlich versprochen hat, tun zu wollen. Ja, also Angebot ist so, die Linken, die könnten die rot-grüne Minderheitenregierung tolerieren unter Umständen. Dann gab es auch in der Woche, das habe ich hier nicht als Wahlkampf, weil es ist ja kein Wahlkampf, der Biski ist verstorben. Und plötzlich kamen da ganz viele Leute aus irgendwelchen Öffnungen hervorgekrochen, die dann sagten, wie großartig der doch immer war. Komisch. Als der noch am Leben war, haben sie das alle irgendwie nicht gesagt. Na, so frei nach dem Motto, wenn dann ein Mensch gestorben ist, dann stellt man fest, der war ja eigentlich ganz großartig. Ja, komisch das. Aber ja. Dann gibt es die Großspendzahlen. Die Parteien erhalten in den aktuellen Wahlkampf nämlich deutlich weniger Großspenden als noch vor 4 Jahren, während sich die Gesamtsumme im laufenden Jahr 2013 knapp 1,3 Millionen Euro beträgt, waren das nach Angaben des BIM-Bestags im selben Zeitraum 2009 noch annähernd 4 Millionen Euro. Ja, damals hatten wir auch den Aufschwung XXL, Einzelfall, Komma, bedauerlicher, kann ja mal passieren. So, da gibt es die Seealition, der CSU-Vorblubbernde Seehofer hat nämlich jetzt auf den Tisch gekotzt und verkündet, er werde aber eine Koalition mit scheißegal wem nur unterschreiben, wenn eine PKW-Maut für Ausländer, die übrigens nach Europarecht nicht zulässig ist, aber hey, kommen würde. Und dann ist ausgedrückt, Seehofer krampft. Das ist jetzt irgendwie für ungefähr niemanden überraschend, aber Seehofer krampft. Und zwar in Sachen Maut. Dann gibt es auch noch den Brüllhofer. Bundesinnenterrorist Hans-Peter Brüllrich soll nämlich nach Seehofers Willen trotzdem weiter Innenterrorist bleiben, obwohl er nun bewiesen hat, dass er für den Posten so inkompetent ist, dass also eine noch inkompetentere Person zu finden schon schwerfallen könnte. Also Seehofer sagt, er will da seinen Innenterroristen weiter sitzen haben. Dazu fällt mir da nur ein Geh weg. Dann gibt es den Kaupöbler. Angesichts von Wahlumfrage, nach denen eine große Kotzerei nicht unwahrscheinlich erscheint, hat Unionsfraktionschef Volker Gauder der SPD Regierungsfähigkeit abgesprochen. Viele Bürger fänden eine solche Konstellation zwar gut, sagte er, der blöd, aber die SPD sei nicht mehr die aus der Zeit der gemeinsamen Regierung. Ja, oder anders ausgedrückt, der Gauder, der ist dann mal wieder unter der Gürtellinie verschwunden und prügelt. Dann gibt es Steinbrink. Nicht-Kanzlerkandidat Steinbrück will nämlich im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl die Energieversorger notfalls dazu zwingen, ihre Tarife zu senken. Dem Steinbrück ist aufgefallen, dass die Blubberungen von wegen, sehr geehrte Dann-Regierung, senken Sie doch mal die Stromsteuer, irgendwie nicht opportun ist, weil man müsste wenigstens so tun, als könnte man die Wahl gewinnen. Also einen Fettnapf, den er mal nicht mitgenommen hat, ausnahmsweise. Dann gibt es die GRI 14. Die Bimbesbank rechnet offenbar nach der Bimbestagswahl mit einem neuen Rettungsprogramm für Griechenland. Das Magazin zitiert aus einem internen Dokument der Zentralbank, nachdem die Europäer spätestens Anfang kommenden Jahres ein neues Hilfspaket beschließen müssten. Als Gründe werden in dem Bericht die schlechte wirtschaftliche Lage angeführt, sowie die Unfähigkeit der Regierung in Athen, die nötigen Reformen umzusetzen. Welchen Teil von Totsparen hat denn die griechische Regierung jetzt noch nicht umgesetzt, den sie aber umsetzen könnte? Weil, also, soweit ich informiert bin, hat die griechische Regierung genau das Totsparen gemacht, was Merkel ihr vorgeschrieben hat. Und das Ergebnis davon ist, der griechischen Wirtschaft geht es beschissen. War das nicht irgendwie das Ziel der ganzen Veranstaltung? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Dann gibt es einen akuten Fall von in Mainz. Da fährt bei der Bahn irgendwie was nicht. Und zwar ist da der Witz der, das ist irgendwie, ich weiß nicht, als es mir auf dem Radar auftauchte, sah das aus wie, ja, aber da haben wir doch schon Wochen drüber berichtet. Komisch. Ich habe da nichts von mitbekommen. Nein.
Was machen Sie eigentlich so seit Wochen?
In mein Aufnahmegerät reinreden. Und solange ich in mein Aufnahmegerät reinrede, nimmt das auf.
Was soll das?
So, wo war ich jetzt, als der Typ anfing, mich anzuquatschen? Die Geschichte ist irgendwie auf meinem Radar aufgetaucht und sah aus wie eine Meldung. Da haben wir doch schon wochenlang drüber berichtet. Fand ich irgendwie putzig, weil ich habe da nichts von wahrgenommen. Und zwar ist da der Witz der, dass in Mainz, irgendwie eine kleine knuffige Stadt da irgendwo im Süden, die Bahn ein klitzewinziges Problem mit Fahrdienstleitern hatte. Nämlich, da sind irgendwie zwei oder drei von krank geworden, ein paar haben Urlaub und plötzlich haben sie nicht mehr genug Leute, um ihr Stellwerk da betreiben zu können. Was dann effektiv hieß, dass keine Züge in Mainz mehr halten konnten für eine ganze Weile. So erst irgendwie, ja, so in bestimmten Zeiten gab es halt niemanden mehr, der da Züge halten lassen konnte. Und man kann offensichtlich Fahrdienstleiter die Bahn auch nicht einfach von irgendwo anders abziehen und dahin bringen und sagen, so, jetzt Fahrdienstleitet ihr halt hier, weil irgendwie da Spezialitäten von einzelnen Stellwerken, die muss man halt kennen. Und die kann man halt nur kennen, wenn man eine Weile da in dem Stellwerk sich die angelernt hat. Und da gab es dann so das kleine, aber feine Problem, dass da halt nichts mehr ging und die Bahn eben auch keine Leute hatte, die man da mal eben irgendwie relativ kurzfristig hinschaffen könnte oder denen man in einer übersichtlichen Zeit die entsprechende Ausbildung angedeihen lassen könnte, dass sie das Stellwerk in Mainz stellwerken könnten. So, und dann war irgendwie so die Idee vom Generalsekretäring, ja, man könne ja einfach mal die Leute, die da jetzt genehmigten Urlaub haben, freundlich anrufen und darum bitten, dass sie ihren genehmigten Urlaub doch gefälligst abzubrechen hätten, weil die Bahn ist halt zu blöd, da Leute zu haben, die dann in der Urlaubszeit für die übernehmen können, beziehungsweise wenn drei Leute krank werden, dann ist die Bahn plötzlich massiv unterbesetzt. Hä? Also so rein juristisch, wenn ich das da richtig im Hinterkopf habe, war es so, dass wenn ich Urlaub habe, mein Chef also genehmigt hat, dass ich in der Zeit abwesend bin, dann habe ich meinem Chef auch nicht zur Verfügung stehen zu müssen. Wenn er mich dann also anruft und darum bettelt, ich solle wiederkommen, dann kann ich dem sagen, nö, und es hat überhaupt keine negativen Konsequenzen haben zu dürfen. Zumindest nicht pro forma. So, und da war also jetzt dann der Witz, dass irgendwie der Grube dann seinen Urlaub abgebrochen hat, um da Leute anzurufen. Ja, Entschuldigung, wird das, wenn es fertig ist? Aber ja. Dann Infla Plus. Deutlich höhere Nahrungsmittelpreise habe die Inflationsrate im Juli erneut ansteigen lassen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, legte sie im Vergleich zum Juni um 0,5% zu. Im Vergleich zum Juli 2012 stiegen die Verbraucherpreise sogar um 1,9%, was immer noch 0,1% unter der Zielinflationsrate ist. Das ist kein gigantisches Erhöhungsdings und das mit den bei den Nahrungsmitteln ach so gigantisch steigenden Preisen, ja, wenn man sich die Zahlen dann aus der Nähe anguckt, stellt man fest, dass irgendwie, wie war das, Paprika, deren Saison ohnehin August ist, im Juli teurer wurden. Ja, Entschuldigung, deren Saison ist jetzt gar nicht. Die dürfen Preisentwicklungen machen jenseits von Gut und Böse. Wer die jetzt kauft, ist selber schuld. So ungefähr. Oder anders ausgedrückt, ja. Im Detail gelogen, formal aber nicht komplett. So, dann gibt es das BI plus 0,7, weil nach einem schwachen Winterhalbjahr gewinnt die deutsche Wirtschaft kräftig an Schwung. Getrieben vom privaten und öffentlichen Konsum Mein Bullshitometer ist gerade schon wieder explodiert. Sowas. Wuchs das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2013 um 0,7%. Aufschwung XXXXXXS. Oh, dann ist uns glücklich. Das wird uns jetzt dann irgendwie als großer Aufschwung verkauft. Der größte Witz an der ganzen Sache war dann, dass die Konjunkturdaten auch in der Eurozone jetzt dann mal gerade das zweite Quartal irgendwie nicht negativ sind. Damit wird uns jetzt das Ende der Rezession verkauft. Wenn man sich die Zahlen aber dann aus der Nähe anguckt, stellt man fest, naja, also das ist aber auch nur ganz knapp im Plus. Aber ja, also man kann formal argumentieren, ja, also wenn man beide Augen zukneift, dann ist das Ende der Rezession in Euronien erreicht. Ja, aber auch nur ganz knapp. Oder wie es hier Lost in Europa schreibt, das kommt ja wie bestellt. Pünktlich zur Rückkehr von Kanzlerin Merkel aus dem Urlaub überschlagen sich die scheinbar erfreulichen Konjunkturdaten. Deutschland wachse wieder kräftig, Frankreich auch und die Rezession in der Eurozone neige sich dem Ende zu, so der Tenor etwa im Blatt. Doch in Deutschland zeichnet sich schon wieder eine Abkühlung ab und die Eurozone schrumpfte weiter, wenn man den Jahresvergleich betrachtet. Man kann also bisher nur von einer Abschwächung der Rezession sprechen und selbst die hätte es wohl nicht gegeben, wenn die Eurozone ihren Sparkurs nicht ein wenig gelockert hätte. Merkel war übrigens dagegen. Jetzt tut sie wieder so, als habe sie alles richtig gemacht. Na, weil Merkel wollte weiter totsparen. Aber dass Totsparen eine bescheuerte Idee ist, auf die könnte man irgendwann auch mal kommen. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke versteckt sich hier ein Stück Musik, das hatte ich euch so noch nicht verabreicht. Aber ja, und zwar im das 86. Stück Musik aus dem 2013er Chor. Ein Herr Franti, den muss man irgendwo, oder den kannte ich vorher nicht. Ein Herr Franti, der mit dem schönen Titel I'm Alive, Life Sounds Like gecovert wurde von einem gewissen Schulchor, tauchte bei einem gewissen Schulchor persönlich auf und hatte da irgendwie, wie war das? 2 Wochen nachdem sie ihn gecovert haben, tauchte er bei denen auf. Er war gerade irgendwie sowieso in der Gegend. Und performierte dann unter anderem I'm Alive, Life Sounds Like in 3 Minuten 44. Zumindest die Version, wo ich dann hinten das Outro nicht dran lasse. Und ja, das ist das gleiche Lied wie in 381, nur mit dem Sänger persönlich anwesend. Und dann dachte ich mir so, ach Mensch, ich könnte ja eigentlich mal, wenn ich hier sowieso schon gerade einen OP im Monats und vor einem Jahr war ich ja auch noch im Krankenhaus, Tag tributiere, dann könnte ich doch eigentlich auch mal ein gewisses Stück Musik, was da so irgendwie das einzige Stück Musik ist, was voll OP-qualifiziert ist, reinwerfen. Nämlich den Fighter aus dem Jahre 2012 in der Auditoriumsversion. Ja, ja, die Live-Version hat auch schon sich ein Plätzchen käuflich erworben. Der ist, was war es, 2,48 lang. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 5.8. der Herr Küppersbusch, der sich zum Thema Westdoping in 4 Minuten 2 ins Benehmen setzte. So, und dann hätten wir das hier auch. Dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Hier im Park vorbeikommen und mich schräg von der Seite anquatschen. Was denn das soll? Ja, nein. Ihr könntet Reaktionen in meine Richtung kommunizieren, indem ihr die zum Beispiel in Form eines Tweet oder App.net Post an den jeweiligen Account @kompott verschickt. Ihr könntet einen Kommentar im kompiblog.de einstellen und den Eintrag zu kompott 388 Teil 2. Oder ihr dürftet eine Mail an kompiblog@gmail.com verschicken. Korrekt frankiert, versteht sich. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit I'm Alive, dem Fighter und dem Herrn Küppersbusch. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Here we go.
Everybody wants me to be who they want me to be except you.
All I wanna do
is be with you. They'll tell me that there's something strange I don't wanna meet, nobody knew.
All I wanna do
is be with you.
Life sounds like, oh.
say, hey, so sister, I'll be a mister. I don't wanna be no woman, Ben. How many things can I say to make you understand? I only wanna be your man.
That sounds like.
Deutschland hat man oft mit den Fingern auf den DDR-Sport gezeigt. Die gewinnen ja sowieso nur, weil sie bis zum Anschlag gedopt sind. Zu früh triumphiert. Die Studie Doping für Deutschland von der Berliner Humboldt-Uni zeigt, dass auch im Westen gedopt wurde, umfassend, systematisch und besonders perfide. Es wurden dafür sogar Steuermittel verwendet. Es kommentiert Friedrich Küppersbusch. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ost und West sind sich näher als gedacht, hüben wie drüben staatlich verordnetes Doping um der Medaillen willen. Nur, dass es im Westen gekonnter vertuscht wurde? Fragezeichen?
Ja, und länger vertuscht wurde, denn diese Studie, die nun der Auslöser dafür ist, die hat das Bundesinstitut für Sportwissenschaft vor langer Zeit in Auftrag gegeben und die sollte auch längst veröffentlicht sein, die Berliner Humboldt-Uni um den Spitzenwissenschaftler Gisela Spitzer drumherum hat da ermittelt. Aber unterwegs, ich weiß nicht, ob das Bundesinstitut da schon mal reingeschmökert hat in die 800 Seiten, gesagt hat, ach du Scheiße, was haben die denn rausgefunden, ging der Untersuchung das Geld aus, das Team wurde aufgelöst. Und dann hat man gesagt, naja, und veröffentlichen müsst ihr es eigentlich auch nicht. Und für den dritten Teil der Studie, den ihr noch machen wolltet, nämlich 90 bis jetzt, also nach dem Ende des Systemkonfliktes, dafür war dann auch kein Geld mehr da. Also wir sollen es wohl auch weiterhin nicht erfahren, weder was damals gelaufen ist. Das hat nun die SZ, die Süddeutsche Zeitung, ja offenbar geleakt, also ja durchgestochen bekommen. Und der Teil der Untersuchung, der sagt, wie geht's denn bis heute weiter, wenn es in den 70er Jahren schon so schlimm war, dass zum Beispiel Sprinter Manfred Ommer sagte, es gibt keinen Arzt, der dir einen Apfel gibt und sagt, kauf dir doch noch eine Orange dazu, Junge, sondern 90% der Sportler damals, 76, waren gedopt. Das sollen wir wohl nie erfahren.
Aber vermeintlich verantwortlich, zum Beispiel der gerade von Ihnen zitierte Herr Spitzer oder auch der ehemalige Außenminister Genscher, haben schon dementiert, irgendetwas damit zu tun zu haben. Es ist tatsächlich also dann doch irgendwo tiefer entschieden worden?
Herr Genscher, können Sie mal hier ins Mikrofon pinkeln. Das ist...
Entschuldigung.
Ja, also es gibt den Nach...
Es ist kein bisschen lustig.
Nee, überhaupt nicht.
Nein.
Können ja Kinder auch mitpinkeln? Nein, zuhören. Zuhören wollte ich sagen.
Nee, die sind alle in der Schule.
Echt?
Die sind jetzt auch alle gedopt, ne? Jetzt mal bitte voran. Ich habe eine Frage gestellt, glaube ich.
Ja, super Frage übrigens, finde ich. Ist der gedopt? Die Kinder in der Schule kriegen alle irgendwelche Medikamente reingewumst, weil sie angeblich ADHS haben. Und der Erfinder von ADHS hat auf dem Sterbebett gesagt, die Krankheit gibt's gar nicht. Also wir sind doch alle gedopt. Und wir folgen diesem Vorbild. Und wir Journalisten sind diejenigen, die ja jetzt natürlich Herrn Genscher und auch Herrn Schäuble fragen müssen. Der wird in dem Zusammenhang auch als damals mit zuständig erwähnt, als 10 Millionen Mark an das Institut gegen mit dem offenen Auftrag. Wir machen 1972 die Olympischen Spiele in München, da wollen wir doch nicht scheiße aussehen und vor allen Dingen nicht scheiße als die Zonis, die dann im Journalismus als Staatsamateure, als was die schon für Schultern hat und ja, die Schwimmerin konnte noch nicht antreten, die musste sich noch rasieren im Gesicht. Also da haben wir als Journalisten noch kräftig mitgemacht, indem wir den einen oder anderen unserer westdeutschen Heroen hochgejubelt haben. Und das Schwierige ist, man soll sich ja immer gegen Verdachtsberichterstattung wehren. Also man kann nicht einfach sagen, Mensch, der sieht doch so aus oder ich habe da Gerüchte oder informierte Kreise, was meistens mittrinkende Journalisten an der Hotelbar sind. Und jetzt im Nachhinein sagt man, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, irgendeinen Sport anzufassen. Ich verstehe schon nicht, wo die Kolleginnen und Kollegen den Enthusiasmus hernehmen, die Tour de France zu übertragen, wo du weißt, das ist eigentlich eine rollende Apotheke, die ganze Veranstaltung. Das ist der Fluch des Leistungssports, dass wir den immer noch mit dem Breitensport, den wir vielleicht selber betreiben und den wir selber lieben, verwechseln. Dieser Illusion werden wir verlustig gehen, wenn diese Studie, und das ist ja nun wohl das Mindeste, denn auch nicht nur das Doping, sondern diese Studie ist aus Steuermitteln bezahlt. Wenn es unsere Kohle ist, dann jetzt aber bitte schnell auf den Tisch damit. So verdienstvoll das von der Süddeutschen ist, ist schon mal ja ein bisschen Druck aufzubauen, damit wir das wenigstens lesen dürfen.
Es kommentierte Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.